zu schauen, wie kann ich dieses Ökosystem an Partnern, die ich habe, nutzbar machen, auch als Managed Services, um mir den Teil zuzukaufen, dass ich mich wirklich klassisch nochmal darauf fokussieren kann, was ist denn mein differenzierender Faktor als Unternehmen, den ich da oben drauf sattle.
Lyndonk Insights, Digital Consulting und Audit, ein Podcast von Lyndonk und Hoffenfelder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lyndonk Podcast-Reihe, in der wir uns regelmäßig mit aktuellen Themen und Trends aus der Consulting-Welt sowie dem Markt für Digital und IT beschäftigen. Heute sprechen wir über Managed Services und wie sie sich im Zuge der digitalen Transformation verändern. Diese Podcast-Folge ist die dritte Sonderfolge anlässlich einer aktuellen Lyndonk-Studie Managed Services, der Weg in die Transformation und aus dem Fachkräftemangel, die wir in fachlicher Zusammenarbeit mit Deloitte, EY, KPMG, Protiviti und PwC erstellt und vor kurzem veröffentlicht haben. Ich freue mich sehr, heute mit Christina Riedle und Matthias Bandemer von EY unter anderem darüber zu sprechen, welche Anforderungen moderne Managed Services erfüllen müssen und wie Unternehmen durch neue Sourcing-Strategien nicht nur ihre Effizienz steigern und Kosten reduzieren, sondern auch Innovationspotenziale erschließen können. Und wir wollen darüber sprechen, wie Managed Services dazu beitragen können, auch neue Technologien wie KI oder intelligente Automatisierung erfolgreich zu integrieren und welche Rolle sie bei der Einhaltung regulatorischer Vorschriften und der Cybersicherheit spielen. Ein breites Spektrum an Themen. Schauen wir mal, ob wir heute alle schaffen. Wir haben uns vor der Folge auf das Du eben geeinigt. Christina, Matthias, freut mich sehr, heute hier in München zu sein, bei euch im EY-Office. Und dass ihr euch auch Zeit nehmt für das Gespräch. Stellt euch doch bitte beide einmal kurz vor, sagt doch etwas über eure Person und dann starten wir auch in das Gespräch rein. Matthias, magst du?
Ja, gerne. Also wir freuen uns auch, hier bei dem Podcast dabei zu sein. Mein Name ist Matthias Bandemer. Bin bei EY schon länger dabei, Partner und verantworte in Deutschland unser Managed Service Geschäft über alle Service Lines hinweg.
Sehr schön, vielen Dank.
Christina. Ja, mein Name ist Christina Riedle. Ich bin noch nicht ganz so lange bei EY, seit 2 Jahren, komme aus einem großen Systemintegrationshaus und begleite die ganzen Themen rund um die Cloud inklusive Transformation und auch Managed Services hier in Deutschland und bei EY.
Dann lasst uns mal reinstarten. Viele Unternehmen haben wir in unserer Studie, die ich eben erwähnt habe, herausgefunden, investieren seit Jahren durchaus massiv in die Digitalisierung. Wenn wir uns mal so die CEO-Agenden der letzten Dekade mal anschauen, auch schauen, wie sich auch der Markt für IT-Dienstleistungen in den letzten Jahren verändert haben, sehen wir natürlich schon jährlich steigende Digitalinvestitionen. Jetzt haben wir aber auch herausgefunden, dass viele Unternehmen auch von sich selber sagen, sie stehen bei der digitalen Transformation und auch bei der Digitalisierung eher am Anfang als schon quasi am Ende ihres Weges. Vor dem Hintergrund der massiven Investitionen ist es ja schon nochmal eine Frage wert. Nehmt ihr das im Grunde genauso wahr und vielleicht könnt ihr auch nochmal drauf eingehen, was sind da so die Gründe für diesen Zustand?
Naja, Digitalisierung ist ja erstens nie fertig, ja, und das ist, ich würde mal sagen, Digitalisierung ist ein Marathon und ein Sprint gleichzeitig. Ja, ich muss also auf der Langstrecke irgendwie unterwegs sein können und das heißt Technologien, Capabilities und Skills aufbauen, mir die Werkzeuge, das Wissen sozusagen verschaffen, um letztendlich grundsätzlich das Thema zu beherrschen. Ja. Zum anderen Sprints, ich habe das Thema Time to Market, ich muss schnell auch Dinge live bringen. Wir reden über Proof of Concepts, die schnell live gehen müssen, Minimum Viable Product Themen, die dann aber auch schnell sozusagen in den Go-Live rein müssen. Und da, sage ich mal, hakt es durchaus, insbesondere bei großen Unternehmen. Ich glaube auch insbesondere in Deutschland, dass man so ein bisschen dieses, wir müssen immer alles ganz perfekt machen, bevor irgendwas sozusagen wirklich an den Kunden kann, das verhindert doch schon. Ja. Und wichtig ist dann einfach, beides zu beherrschen, schnell und ausdauernd. Und eben, dass die Sachen ja vom Business auch getrieben sein müssen. Das ist kein IT-Thema, das kann man nicht im Keller irgendwo lösen, sondern die größten Unternehmen dieser Welt, die erfolgreich sind, die großen 7, alles Digitalunternehmen, weil sie sozusagen, das Business ist die IT und die IT ist das Business. Und das ist so ein Mindset-Thema, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Ich meine, wir haben es jetzt seit wie vielen Jahren Digitalisierung, haben wir jetzt mal ein Digitalministerium. Ja, also jetzt endlich, schauen wir mal, was dabei rauskommt, aber dass das Thema jetzt erstmal diesen Stellenwert hat, hat ja auch ein bisschen gebraucht. Ne?
Absolut,
ja. Ja, das Thema Technologie beherrschen muss man schon bis ins Detail auch irgendwo. Und da kämpfen natürlich viele, viele Unternehmen dran, dass auch die Geschwindigkeit, mit der dann diese großen Digitalanbieter, unsere Cloud-Provider und so weiter neue Sachen zur Verfügung stellen, einfach die Kunden auch überrennt. Mhm. So, und der Wettbewerber, der es im Zweifel dann schneller hinkriegt, der hat dann wieder einen Vorteil. Und dieses ist so dieses Thema, worauf man sich, glaube ich, von ganz top-down aus auch vorbereiten muss.
Ja. Ja. Du hast es auch gerade gesagt, Technologiekompetenz, und das ist sicherlich auch nochmal so ein für mich ein ganz zentraler Punkt. Technologiekompetenz war ja historisch ja immer sehr stark in der IT-Abteilung logischerweise, also qua Funktion auch verantwortet. Was wir natürlich jetzt die letzten Jahre sehen, du hast es auch gesagt, IT drives Business, Business drives IT. Da gehört natürlich auch also nicht nur ein extremes Technologieverständnis in den Fachbereichen dazu, sondern aber auch ein extremes Verständnis dafür, wie man auch IT-Services oder auch IT-Themen auch einkauft. Also auch das Thema Sourcing-Strategien, wo wir eben auch feststellen, in den letzten Jahren hat sich eben auch im Bereich der Sourcing-Strategien, also wie kaufe ich Technologie am Markt ein, sich da halt vieles verändert hat. Ne? Also sicherlich getrieben durch technologische Veränderungen. Cloud sicherlich schon seit einigen Jahren hat das Thema Sourcing stark verändert. Jetzt neu auch das Thema Künstliche Intelligenz wird sicherlich auch sehr stark auf das Sourcing auch einführen. Also nicht nur als Treiber mehr Technologien zu beziehen, aber zum Beispiel auch in der Softwareentwicklung wird man sicherlich auch weniger oder auch anders Software auch einkaufen als Beispiel. Also Sourcing-Strategien verändern sich. Mhm. Dann haben wir aber auch das Thema immer noch einen weiter zunehmenden Mangel an Skills und Kompetenzen am Markt, was natürlich auch wiederum auf das Sourcing einschlägt. Lange Rede, jetzt die Frage an Christina. Wie haben sich dann aus deiner Beobachtung so die Sourcing-Strategien in den letzten Jahren verändert? Kannst du uns dazu vielleicht mal ein bisschen einen Einblick geben aus der Praxis?
Also ich glaube, die haben sich analog verändert zu dem, wie auch Technologie gesehen wird, weg quasi von der Support-Funktion. Früher war die IT eine klassische Support-Funktion. Ne? Heute muss das eigentlich eher eingewoben sein ins Geschäft. Die IT muss das Geschäft verstehen. Das Geschäft muss aber auch die Möglichkeiten der IT verstehen. Das heißt, das rückt näher zusammen. Und ähnlich ist das natürlich auch in der Art und Weise, wie eingekauft wird. Früher Outsourcing, wenn man guckt, wo hat das seinen Ursprung, dann war oft so die Idee, naja, ich habe die Teile meiner Wertschöpfungskette, die eigentlich kein differenzierender Faktor sind, die kann ich von der Stange irgendwo haben, das kaufe ich mir zu. Das war der Ursprung. Hat man lange Verträge gehabt, relativ starr, Effizienz war eigentlich das Hauptziel. Das ist nach wie vor so. Aber jetzt kommt dazu, dass man sagt, na, ich habe diesen technologischen Wandel, den schaffe ich in der Schnelle gar nicht alleine. Da brauche ich einen Partner, der mir in der Transformation hilft, der mir dann aber auch hilft, diesen Transformed State ein Stück weit mit zu betreiben. Und da sind wir dann wieder bei dem Fachkräfte- und Expertenmangel. Weil das sind oft eben Capabilities, um diese neuen Technologien, wie mache ich die tatsächlich nutzbar? Und was muss ich dafür tun, dass nicht unbedingt jedes Unternehmen immer inhärent selber aufbauen kann in der Kürze der Zeit, wie es notwendig ist? Und da sehen wir schon eben auch einen Wandel in der Art und Weise, wie eingekauft wird, dass man eben jetzt nicht nur sich Kapazitäten zukauft, sondern sich auch wirklich Skills zukauft, teilweise auch nur temporär. Sagt, betreib mir doch mal diesen Transformed State und ich baue parallel als Unternehmen diese Capabilities auf und übernehme dann irgendwann wieder ein Stück weit zurück. Mhm. Also dass einfach auch deutlich flexibler hier gehandhabt wird in dem Umgang miteinander.
Das heißt, dass man ein Stück weit von immer sukzessive von dem klassischen Projektgeschäft wegkommt, eher zu klar beschriebenen Stakes. Also brauchen wir jetzt also das Thema zum Beispiel, ich habe jetzt eine Geschäftsprozessanforderung im Bereich Supply Chain, brauche jetzt hier ein bestimmtes System, was gewisse Anforderungen erfüllt, dann weniger im Sinne von einem Projekt auf Time Material Basis oder auf Festpreis Basis, sondern dann eher in Richtung, man hat ein Ziel. Und man hat ein Ergebnis, was man gerne haben möchte, und dann wird einer oder mehrere Dienstleister dann beauftragt,
Genau, das entsprechend zu bauen und dann aber auch zu betreiben, dann nahtlos.
Digitalisierung ist ja halt kein Projekt, ja, sondern genau, es ist eben, wir sind immer noch in dieser klassischen Wasserfalldenke oftmals unterwegs und letztendlich muss ich es halt von Anfang an direkt betreiben können. Und so sehen wir auch die Ausschreibung mittlerweile im Markt bei Unternehmen, die schon diesen Reifegrad auch haben. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, mehr in diese funktionalen Themen auch auszuschreiben, ja, und das gar nicht mehr zu trennen, Projektentwicklung und Betrieb. Was wir auch sehen, ist eben deutlich stärker in verschiedenen kommerziellen Modellen, ist eben dieses Innovationsthema mit eingewoben, wo dann Benchmark-Themen viel, viel stärker jetzt mittlerweile in den Vordergrund gehen, Erwartungen an die Innovation über die Laufzeit des Vertrages, also solche Sachen kommen jetzt aus unserer Sicht, was wir so auf dem Tisch liegen haben, an RFPs und Ausschreibungen deutlich häufiger auch vor.
Du hast es gerade auch gesagt, man ist häufig noch sehr stark in dieser quasi in den Köpfen verankerten Wasserfall-Thematik. Mhm. Auch auf der anderen Seite soll auch alles agil, flexibel, schnell, dynamisch sein, ne? Aber wahrscheinlich so dieser Zielkonflikt. Wir möchten etwas agil und flexibel machen, aber trotzdem ist eine Organisation ja noch sehr stark auf Plan, Build, Run oder auf Wasserfall auch ausgerichtet, ne? Also dieses Thema auch Change-Kompetenz in den Köpfen. Das wäre auch mal nochmal meine nächste Frage. Das ist ja im Grunde ja auch genau das, wo ja auch traditionelle oder klassische Outsourcing oder Managed Service Verträge quasi der letzten Generation, wie sie ja auch aufgesetzt waren, also eher starr, eher sehr klar auf die IT bezogen, stark auf ganz klassische Service-Level-Agreements wie Verfügbarkeit, Ausfallsicherheit. Und die nächste Generation, haben wir auch jetzt in unserer Studie rausgefunden, nächste Generation von Managed Services geht eher in Richtung Flexibilität, auch Wertschöpfungspartnerschaften, was ich auch gerade auch gesagt habe, also vielleicht auch das auch Savings oder auch Effizienzpotenziale, die man als Dienstleister auch entsprechend generiert durch ein Managed Service und auch an einen Kunden wiedergeben. Also alles Themen, die quasi auch neu sind. Ne? Mhm. Ich würde gerne mal auch von euch wissen, wie sich im Grunde eigentlich so eine moderne Form von Managed Services, die ihr als EY ja auch anbietet, eigentlich von diesen klassischen Sourcing-Verträgen, wie wir sie bisher gekannt haben, eigentlich unterscheiden.
Ne, das ist so ein bisschen dieses Thema Skin in the Game. Das wird halt massiv auch erwartet. Also der klassische Sourcing-Vertrag früher hatte ja, es ist alles exakt beschrieben. Die Risiken sind klar auf beiden Seiten. Es ist exakt festgelegt und man ist dann quasi auf 15 Jahre in so einem Thema eingesperrt. Und dann kommt man da auch nicht mehr raus. Ja. So, Digitalisierung, haben wir am Anfang auch gesagt, das Zielbild ist nicht klar. Wie soll ich das denn dann eigentlich in einem Vertrag festhalten? Ja, und ich muss es über mehrere Sprints entwickeln, ich muss aber marathonfähig sein in meinen Capabilities und die weiterentwickeln und aufbauen können. Und da braucht es eine Partnerschaft, wo man sich so ein bisschen über die Guiding Principles, die Vision und diese Sachen dann eben klar ist, aber dann so eher auch Seite an Seite steht und ein klares Risk-Reward-Model hat, wir uns dann durchaus auch an solchen Themen mit beteiligen oder eine entsprechende Preisstruktur so festgelegt ist, dass das an den Business-Erfolgen dann auch gemessen wird. Klar ist das dann auch Risiko bei uns, ja, aber wir sehen solche Verträge häufiger und auch genau diese Erwartungshaltung. So, und ich denke, da wird der Markt hingehen, weil ich einfach in agilen Sourcing-Modellen den eigentlichen Scope nicht wirklich festlegen kann. So, und dann geht es eher darum, zu sagen, ich muss Capabilities und Werkzeuge auf einer richtigen Art und Weise bereitstellen und dann das Transformationslayer dort mit einbauen, um zu sagen, dann kommt auch noch was fürs Business bei raus. Ja, so, und das, in die Richtung verändert sich das. Und ich meine, ich denke, vielleicht können wir dann noch mal das Thema AI und so auch später vielleicht noch mal ansprechen. Aber das wird ja massiv nochmals ein Tsunami, wie sich auch so eine IT ja mittlerweile selber generiert. Ja, generative AI, wo ich denke, da müssen unsere Kunden, müssen wir alle noch hin.
Na, du hast es ja vorhin ja auch gesagt unter dem, oder du hast es nicht gesagt, aber ich habe es mir gedacht, als du das Thema Digital-Ministerium angesprochen hast, das heißt ja digital Digitalministerium und Ministerium für Staatsmodernisierung. Mhm. Und genau dieses Thema haben wir Unternehmen ja auch vor der Brust. Jetzt, wenn du AI sagst, geht es ja sehr viel um die Nutzbarkeit von Daten. Also ein AI-System ist jetzt nichts an der Kundenstelle, wenn sie keine Daten aus dem CRM-System ziehen kann. So, also ohne diese Schnittstelle oder ohne die Kundendaten ist eine AI absolut wertlos. Und dann sind wir natürlich schon auch bei dem Thema IT-Modernisierungsprogramme. So, dann können wir jetzt sagen, überlegen, also wie lange ist das Thema IT-Modernisierung schon auf IT-Prioritätslisten relativ weit oben, ne? Es kommt zwar immer wieder Bewegung, aber so richtig ein fertiges Ergebnis haben wir immer noch nicht. Wir haben immer noch ganz viele Legacy-Monolithen, ne? Es geht alles so langsam. Es geht zwar voran, ne? Aber sicherlich, wenn man sich mal die Technologiezyklen anschaut, geht es eigentlich zu langsam voran, so. Um das nochmal aufzugreifen, ist es ja sicherlich auch ein Beispiel für Managed Services, an den ganzen Thema IT-Modernisierung, Cloud-Transformation auch anzusetzen, oder?
Auf jeden Fall. Ich meine, da ist ja auch so ein Stück weit eben die Fragestellung, wie kann ich jetzt den Managed Service Provider einbinden auf der Plattformebene, eigentlich um das für mich als Unternehmen nutzbar zu machen. Ne? Langfristige Verträge haben wir gelernt, das bringt heute nichts. Das heißt, man muss eigentlich immer die Tür aufmachen und zu gucken, dass man auch für den Wandel, den man heute noch gar nicht beziffern kann. Ne? Vor 3-4 Jahren wusste keiner, für was AI wirklich in der Lage ist zu tun. Wie soll ich das abbilden in Verträgen? Aber immer wieder zu sagen, wir schauen uns gemeinsam an, was ist eigentlich möglich und wie kann man das entsprechend nutzbar machen, um da drauf zu satteln. Nicht mehr alles selber machen wollen, auch auf der Ebene quasi, wo es mir noch gar keinen wirklichen Differenzierungsfaktor als Unternehmen bringt, sondern zu schauen, wie kann ich dieses Ökosystem an Partnern, die ich habe, nutzbar machen, auch als Managed Services, um mir den Teil zuzukaufen, dass ich mich wirklich klassisch nochmal drauf fokussieren kann, was ist denn mein differenzierender Faktor als Unternehmen, den ich da oben drauf sattle. Ja? Und dazu muss man aber auch ganz klar als Unternehmen wissen, was will ich denn eigentlich mit Digitalisierung? Mhm. Was ist denn eigentlich mein Ziel? Und daran krankt es ja oft. Das ist ja kein Selbstzweck. Und dieses Ziel muss klar definiert sein. Und dann kann ich das auch sauber runterbrechen und nutzbar machen und auch in dieses Ökosystem reingeben und entsprechend das auch leveragen, was da draußen ist an Managed Service Providern und an Potenzial.
Ich hatte ja vorhin gesagt, also man muss schon die Sachen beherrschen. Damit meine ich auch verstehen. Ja, Technologie, Verständnis. Ich muss es halt nicht selber tun. Ja, und das ist so ein bisschen der Unterschied, wo man sagt, in den klassischen Verträgen hat man früher das Verständnis und das Tun outgesourced und damit sozusagen auch sein eigenes Gehirn sozusagen in Teilen mit weggesourced, was zumindest das Technologie- und IT-Verständnis betrifft. Heute muss ich sehr klug sagen, okay, ich habe das verstanden, was das ist, die Funktion oder der Service oder die generative KI, und ich weiß genau sozusagen, was da dann auf der anderen Seite getan wird, ja, um zum Schluss aber wieder in meiner Gesamtunternehmensarchitektur es irgendwo zusammensetzen zu können. Und das sind eigentlich mal die Anforderungen natürlich, die auch auf der Seite bestehen, wo ich was rausgebe. Ja, ich brauche weiterhin das Verständnis dafür, was da passiert, und dann eben einen guten Partner, wo ich weiß, der handelt dann in meinem Sinne, beziehungsweise es gibt ein Arrangement, wo man sagt, ja, das ist das Risk-Reward auf beiden Seiten, und nicht, sobald man gesourced hat, geht's, ist man dann eingesperrt und nur die Kosten spielen eine Rolle.
Ja. Ja, und ich glaube, da ist auch wichtig, dass man auch den Managed Service Provider wirklich als strategischen Partner wahrnimmt. Ne? Du hattest es vorhin angesprochen, Innovation, dieser Gedanke, ne? Continuous Improvement, Innovation und diese jährlichen Innovationsmeetings, die stehen schon seit Jahrzehnten schon fast in diesen Verträgen drin, die verhallen aber. Mhm. Und die verhallen deshalb, weil das auf operativer Ebene gelebt wird. Da lebt in der Regel dann der Vertrag. Und dann erzählt der Managed Service Provider ganz enthusiastisch seinem operativen Gegenüber, der sagt auch, finde ich super, aber der hat überhaupt nicht die Mittel, das umzusetzen. Das heißt, das muss eigentlich eine Ebene drüber, auf der strategischen Ebene müssen diese Diskussionen dann aufgegriffen werden und weitergeführt werden. Dann kann man das auch entsprechend in dem Ökosystem nutzbar machen. Dann hat man auch ein Verständnis dafür, was kann denn der Provider, wo ist denn vielleicht auch die Roadmap des Providers, wie passt das wieder ins eigene Ökosystem, und dann kann man das auch auf der Ebene für sich nutzbar und steuerbar machen.
Also Sourcing bekommt C-Level-Attention.
Muss. Ja. Ich meine genauso wie in der normalen Wertschöpfungskette, die großen Lieferanten in der Automobilindustrie haben sicherlich auch C-Level-Attention, und da geht es natürlich um die strategischen Partnerschaften, und genauso geht es in den, ich meine, den Managed Services, über die wir hier reden, IT, digitalisierungsbezogen, ist das natürlich dann auch ein Thema, was weiter nach oben muss, da wo der Nutzen dann entstehen soll und nicht auf der rein operativen Ebene.
Also vor allem, wenn es halt, oder nicht vor allem, sondern gerade, wenn es jetzt keine reine Rechenzentrumsleistung ist, ne, sondern wenn es dann tatsächlich auch eine digitale Abbildung eines kritischen Geschäftsprozesses ist, ne? Also sei es in der Produktion oder in der Logistik, in der Supply Chain.
Und da positionieren wir uns ja auch hin. Also ja. Ich meine, von uns als Beratungs-Big-Four-Gesellschaft wird man jetzt nicht erwarten, dass wir jetzt hier große Rechenzentren plötzlich anfangen zu übernehmen, aber genau in dieser fachlich-funktionalen Expertise und dann sozusagen Skin in the Game und Business zu verstehen, das ist ja unsere Positionierung auch für die Managed Services.
Vielleicht würde ich da nochmal ganz gerne nochmal abbiegen. Ihr zwei, vielleicht könnt ihr nochmal an der Stelle auch nochmal sagen, wie EY als Managed Service Provider sich aufstellt. Also ihr seid ja im Grunde in ganz vielen Welten unterwegs. Ihr macht ja auch Sourcing-Strategie bei Beratung, aber ihr habt aber auch das Thema Managed Service aber auch im Portfolio. Vielleicht nochmal auch interessant, was da so euer Skin in the Game ist.
Mhm. Naja, also man kann sich ja schon fragen, machen wir das jetzt neu oder machen wir das schon länger?
Ne? Ja.
So, und wie als klassische, sag ich mal, eher im Bereich der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung gibt es im Bereich Steuern, Payroll, Mobility, Tax und so Themen, die wir natürlich schon sehr, sehr lange machen. Das heißt, diese Art von Geschäft- und Business-Themen outzusourcen und einzelne Prozessstücke mit einer entsprechenden Delivery-Organisation dahinter, das verstehen wir schon länger sehr gut. Ist natürlich ein bestimmter Kundenzugang, ein bestimmter Kundenkreis. Wo wir jetzt reingehen, sozusagen eher aus einem Beratungs- und Transformationsgeschäft, ist natürlich die Themen deutlich zu verbreitern nochmal. Also wir haben die Basis sozusagen, wir wissen, wie das geht. Aber jetzt natürlich dem Business auch an den strategischen Themen zu helfen. Ne? So, und zu sagen, okay, wir wollen die Zukunft für euch managen und nicht die Vergangenheit. Das heißt, das ist auch unsere ganz klare Positionierung. Also, wie nennst du das immer? Ein in fünfter Generation gesourcetes SAP-System, wo nichts transformiert wird. Das ist auch nicht interessant für uns am Ende des Tages. Ja, sondern eher der Kunde geht in die Zukunft. Er möchte eine neue AI-Plattform aufbauen, ja, um Daten zu managen und Business-Modelle zu erneuern. Und dann sagen wir, ja genau, und das wollen wir mit euch zusammen dann eben auch betreiben und managen. Ja. Mhm. Shape the future with confidence, das ist ja auch unser neuer Tagline sozusagen. Und so positionieren wir auch unsere Managed Services. Das betrifft Digitalisierung, es betrifft der Weg in die Cloud. Es betrifft aber auch, ich sag mal, so Themen, wo wir natürlich unser Brand haben, Cybersecurity, die so irgendwo inhärent sind, die auch in unseren Services sozusagen dabei sind, weil wir sozusagen ein sehr reguliertes, qualitativ hochwertiges Business sind, was vielleicht andere, mehr technologische Anbieter immer sozusagen on top mit dabei haben. Das müssen wir mal extra ausschreiben. Das ist so ein bisschen, wo wir auch in die Qualität natürlich sehr stark reingehen.
Das haben wir schon in den vergangenen Podcasts schon ein Stück weit behandelt, also was eigentlich auch so die konkreten Anforderungen an Managed Service Provider sind, aber im Grunde kann man ja eigentlich auch festhalten, so wie du es gerade auch beschrieben hast, Managed Services, also moderne Managed Services zu Ende gedacht, bilden eigentlich im Grunde genau die Klammer eines Consulting- und IT-Gesamtdienstleisters.
Genau. Ja, wenn man sich agile Entwicklung, und du hattest es ganz zu Anfang gesagt, die Idee des MVP, ich baue nicht irgendwas im stillen Kämmerlein fertig und schreibe 100 Jahre Fachkonzept und dann irgendwann entwickle ich mal was und dann irgendwann in 2 Jahren geht was live, sondern ich fange jetzt klein an, da muss das Kleine auch betrieben werden und das muss Hand in Hand gehen, sonst bricht's. Und deswegen ist das ist auch das, was wir am Markt wirklich jetzt auch sehen, dass das in Kombination wirklich auch angefragt wird.
Da kann man das ganz gut an dem Beispiel KI beschreiben, ja, wo wir uns sehen und wo sich auch Beratungsgeschäft und dann Managed Service Geschäft irgendwo ergänzt. Ja, also so bei KI geht es ja erstmal immer um die Use Cases. Was mache ich damit? Was ist mein Anwendungsfall? Ja, kann ich jetzt einen Kundenschnittstelle automatisieren? Kann ich automatisch irgendwelche Videos produzieren oder meine Qualitätssicherung damit verbessern im Automotive-Umfeld? Das sind so diese Use Cases, ja. Und das sind immer so diese Hollywood-Rockstar-Dinger, wo ich sage, hier, da habe ich wieder was ganz, ganz was Neues. So, Das ist ja im Prinzip das Beratungsgeschäft, ja, mit dem Kunden zusammen hingehen, was könnten jetzt Use Cases sein, auch irgendwie das in einem Design-Thinking-Modus spielen, Hackathons und so weiter. Ne? So, aber dann kommt ja so diese graue Welt, okay, ich muss ja dann auch noch diese ganzen Modelle betreiben. Mhm. MLOps, ich habe solche Themen wie Model Drift, also wenn ich sozusagen Reinforcement-Modelle dann irgendwie doch mit falschen Daten wieder anreichere, oder Security, es gibt jemanden, der das Ganze von außen gezielt versuchen möchte zu manipulieren. Dann muss ich ja diese Art auch tun. Das ist eher so diese langweilige KI-Fabrik, die ich dann betreiben muss. Und die muss ich aber von Anfang an betreiben, weil irgendwo muss das Modell ja laufen. Ja? Und das ist so, wie wir das dann auch sehen. Also sagen, okay, ich habe sowohl natürlich den Consulting-Teil, den Use Case, das Business, so die Rockstars, die dann auch diese ganzen fancy Sachen machen. Aber wir brauchen natürlich auch eine KI-Fabrik, wo die Modelle dann laufen, wo eine MLOps-Chain drin ist, wo die Qualitätssicherung läuft, wo die Sicherheit gewährleistet ist. Und das wäre jetzt so ein Thema rund um KI-Business-Modelle für unsere Kunden. Und ich glaube, so kann man das ganz gut erklären als Bild
auch. Ja, absolut. Und vor allem, also weil es ja auch in der Softwareisierung ja nun einfach auch so ist, dass sich halt Anforderungen extrem schnell verändern. Also sei es jetzt Kundenanforderungen, also seitens der Endkunden, oder neue Partner müssen in einer Software als Schnittstelle angelegt werden, oder es ändern sich bestimmte Funktionsthemen oder.
Wie war der Spruch, ne? Software eats the world, ne? Und ja. KI eats the software. Ja. So, ja. Also, und ja. In dem muss ich mich dann auch bewegen, ja.
Aber am Ende muss es eben, das ist wieder dann auch das Spannende, muss es ja dann trotzdem auch sich im Sourcing ja wiederfinden. Ansonsten ist es ja, dann bleibt es ja wirklich erstmal eine theoretische Spielwiese, was jeder irgendwie weiß, aber eben danach nicht gehandelt wird, weil entsprechend muss es ja auch in Verträgen, auch in Provider-Beziehungen ja auch abgebildet werden. Und ein anderer Punkt, was du gerade auch gesagt hast, das Thema Regulatorik, würde ich auch gerne nochmal an der Stelle nochmal aufgreifen, weil jetzt nicht nur bei AI, aber gerade auch beim Thema Cloud stehen die Unternehmen ja schon vor massiven Herausforderungen. Einmal den EU AI Act auch abzubilden. Beim Thema Cloud haben wir ja schon länger das Thema auch in der regulierten Finanzwelt, das Thema DORA oder auch BaFin. Im Energiesektor ist es entsprechend auch angekommen. Wir haben das Thema jetzt in den letzten Wochen mit einem Erstarken auch der Souveränitätsanforderungen, ne, wo wir auch jetzt stärker auch darüber sprechen, wie können eigentlich dort auch europäische Modelle aussehen. Also dieses ganze Thema auch regelkonformer Technologiebetrieb spielt da wahrscheinlich ja auch mit rein.
Ja, Regulatorik ist natürlich hier so ein ganz komplexes Thema. Ja. Also du hast es gesagt, DORA, IT-Sicherheit, sichere Platten, AI-Act, solche Sachen. Die führen derzeit in Europa zu einer extrem hohen Komplexität, ja, da denen sich die Unternehmen sozusagen auch gegenüberstehen. Ja. Teilweise ist die Regulatorik auch extrem überlappend. Ja. So Themen, die man im Cyber Resilience Act macht, sind gleiche Sachen wie im AI Act oder in DORA oder in der NIS 2 mit anderen Nuancen. Anderen Nuancen. Mhm. So. Ich will es mal sagen, so Amerika innoviert oder innovates, China replicates and Europe regulates. Ja, so ein bisschen ist ja das unsere Situation, aber dem müssen wir uns stellen. Und du hast es gesagt, diese Souveränitätsgedanken, die sind natürlich im Moment aufgrund der Lage, würde ich mal sagen, auch unheimlich wichtig. Vielleicht kann man da ein bisschen auch zurückgehen. Aber wir wollen ja über Managed Service reden. Bei Managed Service kann man natürlich darauf setzen, so ein Provider letztendlich muss sich diesem Ganzen ja auch stellen. Ja. Auch die verschiedenen Regulierungen wie DORA oder NIS 2, die adressieren ja auch genau das Managed Service Provider Umfeld sehr stark, ja, und haben da nochmal eigene Anforderungen. Und das Gute ist ja eigentlich dann am Ende dabei, letztendlich so ein Provider, wenn er sich damit befasst und das umsetzt, dann kommt das all den Kunden sozusagen gleichzeitig zur Verfügung. Und der hat dann eine Zertifizierung für einen gewissen Security-Standard gemacht, gilt dann auch gleich sozusagen für alle, anstatt dass jedes Unternehmen natürlich sich selber damit befassen muss. Ja, und das sind Themen, die wir natürlich im Bereich der Qualität und auch im Sinne unseres Brands natürlich in solche Sachen ja built-in haben, weil das einfach für uns das Markenzeichen ist, auch in solchen regulierten Märkten unterwegs oder mit Regulationen auch klarzukommen und das umzusetzen, ja.
Also auch im Sinne von Trust, ne? Also es ist ja, es war also einer Big Four, einer Wirtschaftsprüfungsorganisation, traut man, hat man ab, wenn auch ein gewisses Pferdvertrauen, was man als Kunde auch entgegenbringt.
Ich denke schon.
Ja. Ja. So. Ja. Dann lass uns mal von der Regulatorik mal auch mal auf das Thema Expertenmangel rüberwechseln. Auch das ist finde ich eine ganz spannende Erkenntnis, wenig überraschend auch aus unserer Studie. 84% der Befragten kämpfen wirklich mit Engpässen in ganz unterschiedlichen Skills und Expertenrollen, vor allem aber in Softwareentwicklungsthemen im Bereich Artificial Intelligence, auch Datenmanagement, Data Governance, Cyber Security. Was mich jetzt mal interessieren würde, wie im Grunde eigentlich auch Managed Services dabei helfen, für Unternehmen diesen Expertenmangel. Also man wird sich jetzt hier auch jetzt keine Experten backen und so schnell werden sie auch nicht von der Ausbildung raus in den Beruf kommen. Also da muss es jetzt auch innovative Konzepte geben, und wie ich auch gelernt habe, ist zum Beispiel der Ansatz Managed Service kann ja auch Antworten auf den Fachkräftemangel geben, ne? Was ich jetzt am Markt zum Beispiel halt zunehmend sehe, dass auch einige Konzerne oder große Mittelständler auch damit beginnen, auch Dienstleister zu beauftragen, entweder in Deutschland oder auch near oder offshore, auch Kompetenzcenter aufzubauen, was sie auch unter diesem Vertragsmodell Managed Service abfedern. Vielleicht, Christina, mal an dich die Frage, Thema Expertenmangel und auch Aufbau von Kompetenzzentren. Was nimmst du da an Entwicklungen auch in Bezug auf Managed Services wahr?
Ja, ich kann das absolut nur spiegeln, dass das tatsächlich am Markt die Tendenz ist. Und ich glaube, der Grund dafür liegt darin, dass in diesen Kernskills, sei es jetzt Cloud, KI, ne, sind alles rare Skills, und da brauchst du eigentlich den zumindest mal europäischen, wenn nicht sogar globalen Markt, um auch entsprechend skalierbar und flexibel drauf reagieren zu können. So, jetzt hat man natürlich als Unternehmen manchmal das Problem, wie baue ich jetzt so ein Near- und Offshore-Center auf? Das ist ja, sage ich mal, eine Herausforderung in sich. Wie komme ich an die Leute ran? Wollen die für mich arbeiten? Wie mache ich es rein technisch auch? Ich brauche ein Gebäude, ich brauche all das. Das ist ja alles nicht mein Kerngeschäft als Unternehmen. So, deswegen ist da natürlich der Griff zu einem Managed Service Provider, der A, den Zugang hat auch zu diesen Kompetenzen und den Skills global am Markt, und der B auch weiß, wie es funktioniert, sowas aufzubauen, natürlich naheliegend, ne? Weil da gehört dann auch mit dazu, nicht nur einmal eben die Kompetenzen sich einzukaufen, also diese Experten auch zu bekommen am Markt, sondern sie auch zu halten. Das ist ja oft auch ein großes Problem in Near- und Offshore-Lokationen, Retention, und da ist natürlich ein Managed Service Provider schon auch jemand, der weiß, wie es geht, ist bei uns auch so. Ich meine, diese Netzwerke, die wir da haben, die bespielen wir genauso wie unsere Onshore-Kollegen, haben da entsprechende Karrierepfade auch für die Leute. Und das ist natürlich was man so auch dann sich zu Nutzen machen kann, wenn man so ein eigenes Kompetenzcenter aufgebaut haben möchte, ne? Die Option gibt es natürlich da auch, ein Team dahinzustellen, was dann unter der Flagge von einem bestimmten Unternehmen läuft, ne? Weil große Unternehmen mit einer globalen Brand, die kriegen es vielleicht noch selber hin, aber wir haben ja auch viele Hidden Champions, große Mittelständler, die sich schwer tun, und für die ist das definitiv ein relevantes Thema. Ja.
Ich wollte mich gerade fragen, also wie das so ein Way of Working im Grunde ist, ja? Also ob dann die Mitarbeiter, die jetzt zum Beispiel in einem von euch aufgebauten Kompetenzcenter arbeiten, arbeiten die dann ausschließlich für einen Kunden oder arbeiten die dann auch für mehrere Kunden? Ist die eine Frage?
Ja, das ist die Antwort, kommt drauf an. Ja, okay, also gibt's natürlich auch mehrere Modelle, wo wir Shared Teams haben. Ja. Das ist natürlich da, wo auch, sag ich mal, ganz flexibel skaliert werden muss, wo es aber jetzt nicht, wo das eine Tätigkeit ist, die quasi bei allen ungefähr gleich ist, Cloud-Infrastrukturbetrieb ist nicht differenziert. Genau. So, und dann gibt's natürlich schon aber auch teilweise Teams, die dediziert für einen Kunden arbeiten, die dann auch spezielle fachliche Anwendungen auch entwickelt haben und betreiben. Die sind dann tatsächlich nur für ein Team, bis hin zu, dass wirklich ganze Teams aufgebaut werden, nur für einen einzelnen Kunden, mit der Idee, das dann auch wieder zurück zu transferieren. Mhm. Das heißt, auch diese Modelle sehen wir auch in Ausschreibungen, werden immer mehr angefragt. Mhm. Baus mir auf, betreib's für mich und gib's mir dann zu einem gewissen Zeitpunkt wieder zurück.
Optional teilweise. Ja. Also die Entscheidung kann auch wieder später getroffen werden. Ja. Und ich muss natürlich beim Aufbau eines solchen Build-Operate-Transfer-Modells oder auch eines Kompetenzzentrums natürlich immer darauf achten, dass es wieder rücktransferfähig ist. Und damit bin ich ja schon wieder in einer sehr guten Service-Kapselung drin. Ja. Was ich halt immer merke, auch bei den Themen, ist, wir können die Karrierepfade anbieten. Das hast du schon gesagt, dass man sozusagen, wenn man bei einem größeren Managed-Service-Provider arbeitet, natürlich auch die Entwicklungsmöglichkeiten viel, viel stärker hat. Auf der anderen Seite fühlen sich unsere Kollegen, die in sowas mitarbeiten, die fühlen sich quasi zwei Brands gebunden und die haben immer das Kundenbrand zum einen sozusagen, sagen sie stolz auf den, für den Kunden zu arbeiten, aber oft natürlich dann auch stolz für EY zu arbeiten. Und das ist dann immer auch so ein Thema, wo wir sagen, Retention ist dann auch gut managebar, ist höher. Das ist positiv.
Ja. Okay. Dann würde ich mal nochmal eine Frage noch so quer über alle Antworten so ein bisschen hin. Wir haben jetzt auch viel über Managed Services gesprochen. Wir haben jetzt auch einerseits in unserer Studie und unseren Studierenden, aber auch jetzt in dem Gespräch auch festgestellt, ein hoher Transformationsdruck. Unternehmen stehen im Grunde jetzt auch vor der, jetzt gerade auch durch AI, vor der Challenge oder zumindest in Europa auf den nächsten technologischen oder auf die nächste technologische Entwicklungsstufe zu heben. Gleichzeitig also enormer Zeitdruck durch den Wettbewerb aus China, Reputation aus USA, hoher Innovationsdruck, also gewisser Zeitdruck auch in Europa, gleichzeitig ein hoher Kostendruck. Investitionen werden aktuell gerade auch durch unterschiedliche wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen auch erschwert. Ne? Das ist nochmal auch die Situation. Also so Managed Service Provider dagegen haben entsprechend, was ihr ja gerade auch beschrieben habt, natürlich auch einmal durch ihr Geschäftsmodell. Ich arbeite einfach mit mehreren Kunden zusammen, einfach geringere Kosten pro Kunde. Kommt es dann eigentlich in der Praxis auch so da wirklich zum Tragen? Habt ihr da schon eher Erfahrungswerte, dass auch dann dort wirklich auch signifikante Leistungsverbesserungen auch bei Kunden auch erzielt wurden? Und wenn ja, vielleicht mal ein kurzes Beispiel.
Ja, ich würde, ich meine, man kennt ja vielleicht ein bisschen meinen Hintergrund im Cybersecurity-Bereich, wo ich auch meine fachlichen Wurzeln habe. Klar, wir managen für Kunden durchaus die Cyberabwehr, das Cyber Defense Center. Das ist eines unserer Services, die wir anbieten. Und zum einen sind wir da natürlich ganz massiv auch mit Automatisierung und Digitalisierung beschäftigt. Also das ganze Thema, wenn man Angriffe erkennt, hat man ja auch so einen First-Level-Analysten, die sozusagen auf sowas draufschauen. Da geht es natürlich massiv jetzt in die Richtung, das auch mit AI sozusagen deutlich zu unterstützen. Das hat zum einen Kostenvorteile, zum anderen aber auch, wir nennen das immer Alert-Fatigue. Ja, irgendwann tauchen so viele Alarme an diesen Systemen auf, die Analysten, die dann so 3-4 Stunden an sowas dran sitzen und das analysieren, die sehen das irgendwann nicht mehr. Die AI macht da keinen Urlaub und die macht das immer sozusagen und qualifiziert das viel besser vor. Und in diesen Themen, da können wir natürlich dann höhere Erkennungsraten, deutlich schnellere Triagierung sozusagen, ist es jetzt wirklich wichtig und dann eben mit generativer AI eben auch wirklich dann die Reports geschrieben, um den Fall zu analysieren. Also das ist ein ganz konkretes Thema, wo wir natürlich hier auch die Vorteile funktional, aber auch kostenmäßig wird immer wieder gefordert, an die Kunden weitergeben.
Weil es ja auch wirklich auch Kosten, gerade wenn du auch über AI und auch über Automatisierung auch aufbrichst, also sagen wir so SIAM oder auch so, sind Themen, die ja ein Unternehmen gerade ein Mittelständler oder ein größerer Mittelständler gar nicht heben kann. Ne? So, das sind ja schon dann auch Millioneninvestitionen. Und anders und nicht anders wird es ja beim Thema Cloud-Orchestrierung ja auch aussehen. Ne? Also auch dort sind wir ja quasi immer in einer oder zunehmend in einer Multi-Cloud-Orchestrierung. Wir sind im Bereich Hybrid-Orchestrierung, wo ja im Grunde ja auch die Security-Themen ja auch kommen, ne? Also oder ähnliche Themen kommen. Ne? Dort musst du ja auch im IT-Service-Management ja automatisieren. Da müssen ja auch die Workflows, die Daten ja auch automatisiert auch überleben. Wahrscheinlich gleicher, ähnlicher Ansatz, ne?
Genau, ich meine, da ist ja auch zum einen mal die Betriebsthematik auch mit, sag ich mal, Agentic AI, wie kann ich quasi auch KI nutzbar machen, um selber zu betreiben, das ist mal das eine. Das andere ist aber auch, und da kommt ja auch die Cloud so ein Stück weit her, wie viel von dieser Innovation muss ich eigentlich selber draufsatteln? Früher hatte man einen Server im Rechenzentrum stehen, heute kommen ja schon die Cloud-Provider, die großen Hyperscaler mit viel, viel höherwertigen Services und sagen, brauchst dich für diesen ganzen Stack drunter nicht mehr zu kümmern. Kümmer du dich um dein Kerngeschäft Und im Grunde genommen ist das ja das, dieser Gedanke einfach nur weitergeführt. Wie viel Plattformen kann ich mir eigentlich zukaufen, dass ich mich auf das Wesentliche konzentrieren kann? Und diese ganzen Themen eben AI in der Betriebskette, die kann wunderbar ein Managed Service Provider mitbringen, weil das gibt mir keinen differenzierenden Faktor. Da bin ich einfach nur schnell und kann ich mich als Unternehmen auf dieser Plattform auf mein eigenes konzentrieren und sagen, okay, da habe ich jetzt noch meinen Geschäftsbereich, meinen Teil, da mache ich selber meine KI drauf. Aber ich nutze die Plattform, die mir jemand mitbringt, mit vortrainierten Modellen und mit den Services, die das schon nutzbar machen, brauche eine Infrastruktur, auf der das läuft. Das brauche ich nicht selber machen, das kann ich mir entsprechend zukaufen.
Ja. Dann lass uns doch mal jetzt bei der letzten Frage auch mal einen Blick auf die Zeit mal genau in die Zukunft schauen. Also wie werden sich auch jetzt die Managed Service Modelle, über die wir jetzt gerade auch gesprochen haben, in den nächsten Jahren auch entwickeln? Das wäre jetzt die Frage und dann auch vielleicht mal so eure Prognose, werden im Grunde eigentlich die Unternehmen dann tatsächlich auch reif sein für genau dieses Sourcing, ne? Also was wird sich so die nächsten Jahre einfach verändern, auch gerade mit Blick auf das Innovationstempo?
Ja, also AI und so das Thema, was du gesagt hast, Agentic AI, ja. Kann jetzt sein, dass das ein Buzzword noch ist, aber oftmals ist es so, irgendwann werden diese Buzzwords dann doch tatsächlich Realität und diejenigen, die es als Buzzword beschimpft haben, haben dann irgendwann das Nachsehen. Ja, so ist es ja meistens. Das kommt so, und selbst wir müssen uns da natürlich aufstellen, dass wir deutlich weniger in Ressourcen und FTE-Kapazitäten denken, sondern in Digital Workers. Ja, so. Und da wird die Automatisierung natürlich ganz, ganz maßgeblich reingehen. Ja, wir denken darüber nach, was jetzt unsere Themen sind, natürlich zu sagen, also es gibt nicht nur SLA-Gremien oder irgendwas in solchen Service-Management-Modellen, sondern Value-Boards, wo man sagt, wir unterhalten uns mit dem Kunden tatsächlich über den regelmäßigen Value-Increase, den wir da erreichen, und machen den steuermessbar. Das sind Sachen, die wir quasi hier auch in Zukunft sehen. Und du hast gefragt, ja, werden die Kunden reif sein? Sie werden es müssen. Also es ist keine Option.
Weil aktuell stellen wir schon noch fest, dass es da schon noch gewisse Gaps gibt, ne, zwischen den Anforderungen, wie man auch im Managed Service Modell noch aufsetzt, und dann zwischen der Reife, ja, aber ja.
Sie werden es müssen, und ich glaube, du hattest vorhin gesagt, Christina, so strategischer Partner, das muss eigentlich für diese Art von, sag mal, wir haben bei unseren Kunden immer die klassische Wertschöpfung, die automobile Wertschöpfungskette und so weiter, die verändern sich, aber für die digitale Wertschöpfungskette muss auch der Managed Service Provider auf dem strategischen Level mit unterwegs sein, und das ist die Zukunft.
Absolut, ja. Kann ich mich nur anschließen, ne, dass das ins C-Level rein muss. Wieder zu dem Thema, ne? Was möchte ich damit eigentlich erreichen? Es ist kein Kellerthema, es muss sich damit jedes Unternehmen wirklich von oben weg mit befassen. Was möchte ich damit erreichen? Um auch durch diesen ganzen Noise, der da draußen ist, man hat ja wahnsinnig viele Möglichkeiten auch mit Technologie. Ja. Muss ich alles bespielen? Was möchte ich eigentlich damit? Und sich darauf zu besinnen, das kann nicht auf operativer Ebene in einer IT passieren, sondern das muss auf Geschäftsführungsebene.
Ja. Super, dann sind wir alle mal gespannt, wie sich so die nächsten Jahre entwickelt. Also die Strömungen, auch die ihr hier auch beschrieben habt, die nehmen wir am Markt auch so wahr. Von daher, herzlichen Dank für das tolle, spannende, sympathische Gespräch hier bei bestem Wetter in München. Wenn auch für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mehr zu dem Thema auch Managed Service erfahren wollt, dann sind auch alle entsprechenden Links auch in den Shownotes hinterlegt. Also vielen Dank, Christina, Matthias.
Dankeschön.
Danke.
Hat Spaß gemacht.
Sie möchten keine Folge von Lündog Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.